Das Jahr 500 nach Christi. Die Plünderungen Roms durch die Westgoten und Vandalen sind fast schon Geschichte. Das Imperium Romanum geht im Westen seinem Untergang entgegen. Allerdings heirateten die Führer der Barbarenstämme um das Jahr 500 oft in römische Herrscherfamilien ein. Und man darf es als bekannt voraussetzen, dass die Nachfolgeeliten sich stark an römischer Rechts-, Verwaltungs- und Heerespraxis orientierten. Und doch wurde alles anders. Das große Reich zerfiel in kleinere Einheiten. Um wieder größere Gebilde zu schaffen, gingen Karl der Große, seine Vorgänger wie seine Nachfahren, nach einem bestimmten Muster vor. Vasallentreue gegenüber dem König, aber auch die Überwachung dieser Vasallen durch Geheimmänner des Königs garantierten eine umfassendere und stabilere Machtstruktur. Diese Grundkonzeption sollte lange halten. Dabei war das hierarchische Korsett durchaus dehnbar. Im Spätmittelalter mit seinen kostspieligen Heeren und Söldnertruppen wurden umfangreich Steuern eingenommen. Bis dahin galt fast ausschließlich das Lehnsystem. Viele Sachverhalte, die Chris Wickham anführt, mag der Leser kennen und sie sich damit wieder in Erinnerung rufen. Andere haben Neuigkeitswert. Es wäre ja anzunehmen, dass im Frühmittelalter die Rolle des Königs, etwa die Karl des Großen, weit gewichtiger ausgefallen sei als etwa im Hoch- und Spätmittelalter, wodurch die Macht der Städte und der bürgerlichen Handelshäuser eine differenziertere Gesellschaftsstruktur zu verzeichnen ist. Das Gegenteil ist aber der Fall. Indem etwa in England und Frankreich die Königshäuser sich durch Jahrhunderte etablierten, waren sie die einzigen, die in der Lage waren, große Heere auszuheben. Dass bei der notwendigen Geldbeschaffung auch Frühformen von Parlamenten eine Rolle spielten, also Abgesandte des Adels, des Bürgertums und der Bauernschaft, ist eine Tatsache. Doch der König war und blieb das Zentrum der Macht. Und solche Strukturen gelten auch noch für das Jahr 1500, trotz Humanismus und Renaissance. Zudem sind sie klare Vorläufer der Versailler Hofkultur ab Ludwig XIV. Selbst in Deutschland, das in kleinere Fürstentümer aufgegliedert war, galt der römische Kaiser deutscher Nation als oberste Rechtsinstanz, obwohl er keinerlei reale Macht über die anderen Fürsten ausüben konnte. Einen festen Platz in Wickhams Buch nimmt die Rolle der Frauen ein. Freilich, Fürstenmütter, die bis zur Volljährigkeit ihrer Söhne die Regentschaft führten, gibt es einige. Die herrschaftsbewusste Eleonore von Aquitanien wiederum war eine Ausnahmenatur. Interessant ist aber, dass weibliche Laien im Umfeld der Kirche große Bedeutung erhielten, etwa Katharina von Siena. Bischöfe beschützten und förderten solche Frauen. Katharina soll sogar Papst Gregor XI., der damals in Avignon residierte, mit Nachdruck aufgefordert haben, nach Rom zurückzukehren, was dieser dann auch tat. Überhaupt räumt Chris Wickham der Kirche einen großen Platz in seinem Buch ein. Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass schon relativ früh die Päpste gegen die Simonie, also gegen den Kauf oder Verkauf kirchlicher Ämter, zu Felde zogen. Papst Leo IX., der von 1049 bis 1054 sein Pontifikat ausübte, gilt Wickham als ausgezeichnetes Beispiel. Und ganz allgemein gilt, je mehr man ins Hoch- und Spätmittelalter voranschreitet, umso stärker nimmt nicht nur die Macht der Könige zu, sondern auch die der Päpste. Irdische versus himmlische Macht. Chris Wickhams Blick auf die Ereignisse ist nicht bloß einer des großen Überblicks, sondern er möchte die sich verändernden Macht- und Lebensstrukturen dieser Epoche darstellen. Und das ist ihm auf ganzer Linie gelungen. Man versteht die Konstanten und den steten Wandel der mittelalterlichen Weltordnung nach der Lektüre sicherlich besser und damit einen wichtigen Teil unserer abendländischen Kultur. Chris Wickham, Das Mittelalter, Europa von 500 bis 1500. Das Buch ist bei Klett Cotta erschienen, es hat 506 Seiten mit zahlreichen Farbabbildungen und kostet 35 €.